NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, toll, dass Sie heute Abend bei uns sind. Der Oratorienchor Burgwedel, der feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Seit 1975 prägt der Chor das kulturelle Leben in der Region. Und mit einem großen Jubiläumskonzert am 30. November heißt es dann mit Pauken und Trompeten. Ich freue mich sehr, dass der Chorleiter Martin Lüssenhoop und Conny Linau, sie ist die erste Vorsitzende, gleich hier bei uns im Studio zu Gast sind. Und am 6. November, da wird der NDR Sachbuchpreis verliehen bei der festlichen Gala in Göttingen. Und zu den drei Finalisten unter den ausgewählten Sachbüchern gehört Unversehrt, Frauen und Schmerz von Eva Bieringer. Wir stellen es Ihnen vor. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. 5 Jahrzehnte Musik, Gemeinschaft und ganz viel Herz. Der Oratorienchor Burgwedel feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Seit 1975 prägt der Chor das kulturelle Leben in der Region, ob jetzt bei festlichen Konzerten, bei Adventsfeiern oder beim Singen im Pflegeheim. Und beim großen Jubiläumskonzert am 30. November, da heißt es dann mit Pauken und Trompeten. Und ich freue mich jetzt sehr, dass der Chorleiter hier bei mir im Kulturspiegel zu Gast ist, Martin Lüssenhoop, und die erste Vorsitzende des Chores, Conny Linau. Schön, dass ihr hier seid. Hallo.
Hallo. Hallo.
Jetzt musst du mal sagen, Martin, 50 Jahre Oratorienchor Burgwedel, das klingt nach ganz viel Musik und auch ganz viel Geschichte. Weißt du, wie das alles mal angefangen hat mit dem Chor?
Ui, das kenne ich ja nur aus Berichten. Jetzt muss ich mal schnell in meinem Gehirn kramen. 1975 gründete sich ein Elternchor der Musikschule Burgwedel-Isernhagen. Und die Eltern haben beschlossen, dass das nicht nur so ein Projekt bleibt, sondern dass der Chor dauerhaft seine Arbeit fortsetzt. Das war noch unter meinem Vorgänger Sartorius. Und dann haben die den Chor umbenannt in Madrigalchor Burgwedel und haben zu der Zeit aber auch schon, glaube ich, gemischte Programme gesungen. Also nicht nur weltliche Madrigale, sondern haben auch schon Kantaten und Oratorien gemacht. Und irgendwann später hat sich dann das Profil des Chores doch auf den Schwerpunkt geistliche Musik weiterentwickelt, dass man dann, den Zeitpunkt weiß ich leider nicht mehr, das war vor meiner Zeit, beschlossen hat, sich Oratorienchor Burgwedel zu nennen.
Und das wird natürlich kräftig gefeiert, das ist ganz klar. Das Jubiläumsjahr, da waren schon viele tolle Aktionen, da war ein Heideausflug dabei, da war ein Auftritt im Wohnpark dabei. Conny, dein ganz persönlicher Höhepunkt jetzt in diesem Jubiläumsjahr?
Diese ganzen Veranstaltungen, die so jetzt auf diesen eigentlichen Höhepunkt jetzt Ende November hinarbeiten. Also wir haben anlässlich dieses 50-jährigen Jubiläums einen ganz tollen Ausflug gemacht, hatten also auch alle zusammengetrommelt. Jeder hat was dazu beigesteuert. Wir sind gewandert, wir waren spazieren, wir haben eine Führung in der Stechinelli-Kapelle gemacht. Und alles läuft jetzt sozusagen auf den wirklich eigentlichen Höhepunkt, das Konzert hin. Das Üben dahinten dazu macht Spaß. Und wir sind auch alle fürchterlich gespannt, wie es jetzt nun dann auch ausgeht und wie es weitergeht.
Am 30. November ist es dann ja soweit, dass das große Jubiläumskonzert mit Pauken und Trompeten. Martin, verrat uns mal ein bisschen, was erwartet das Publikum denn da?
Oh, das ist ein ganz spezielles Format. Ich glaube, sowas Verrücktes haben wir noch nie gemacht. Also es sind 2 große Konzertteile. In der ersten Konzerthälfte werden wir die Highlights der letzten Jahrzehnte in kleinen Ausschnitten darstellen. Es geht los mit einem Auszug aus dem Magnificat von Franz Schubert. Dann singen wir eine sehr fröhliche, beswingte Bach-Kantate. Dann geht's weiter mit einem sehr feierlichen Gloria aus der Nelson-Messe von Joseph Haydn. Und im zweiten Teil haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Da erzählen wir die Weihnachtsgeschichte, aber jetzt nicht nach einem ganz festen Weihnachtsoratorium, sondern wir lassen die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium von Lektorinnen vorlesen. Und dazwischen bauen wir aus dem Weihnachtsoratorium von Bach und dem Messiah von Händel die entsprechenden Stücke ein, die dann da reingehören.
Also wir haben eine
ganz eigene Dramaturgie jetzt entwickelt. Und ich glaube, inzwischen sind alle davon überzeugt, Conny,
absolut,
oder?
Absolut, total. Also das wird von Montag zu Montag, da üben wir immer schöner. Also
Aber das hört sich auch ein bisschen schwierig an. Also so ganz einfach ist es nicht. Wenn man bei euch im Oratorienchor ist, da muss man schon wirklich drauf haben, oder Conny?
Naja, also man sollte zumindest den Ton halten können, Noten lesen auch. Also Hauptsache ist Spaß dran zu haben. Das ist die Hauptsache und dann läuft eigentlich alles wie von alleine.
Du bist ja der Chorleiter, Martin. Wie ist denn das, wenn man dann mit dem Chor arbeitet? Und es gibt ja mit Sicherheit auch mal so Probentage, wo gar nichts klappt. Bist du immer die Ruhe selbst, wie jetzt gerade hier bei mir im Kulturspiegel?
Es kann sein, dass ich manchmal einen Satz raushaue, den ich später bereue. Aber nein, in der Regel weiß ich ja, dass ich zu Beginn des Probenabends nicht weiß, was mich erwartet. Also ich muss versuchen, während des Einsingens und auch durch Beobachtung der Leute rauszukriegen, wie sind wir denn heute so alle drauf? Die kommen alle, die Sängerinnen und Sänger, aus ihren privaten Zusammenhängen, vom beruflich und aus der Familie und hatten vielleicht noch Probleme bei der Anreise oder sind einfach nicht gut drauf wegen des Wetters oder der allgemeinen politischen Lage oder sonst was. Und das heißt, ich muss in diesen wenigen Minuten versuchen einzuschätzen, was geht denn heute Abend und was nicht. Aber ich muss natürlich auch fordern. Also wir haben ein großes Spektrum von sehr leistungsstarken Sängern, die also wirklich vom Blatt singen können und sofort alles verstehen und welchen, denen man bestimmte komplexe Dinge erst nochmal erklären muss. Aber diesen Spagat kriegen wir, finde ich, immer ziemlich gut hin gemeinsam.
Aber hört sich für mich so ein bisschen so an, du bist nicht nur der Chorleiter, du bist auch so ein bisschen der Freund und du bist so ein bisschen der Psychologe. Also du arbeitest dich so ein bisschen in die Leute im Chor ein, Conny. Ist er ein strenger Chorleiter oder ist er ein ganz
sympathischer? Also sagen wir mal so, an den psychologischen Komponenten arbeitet er manchmal, das merkt man, ja. Aber nein, also im Großen und Ganzen, wir sind schon sehr zufrieden, doch es klappt.
Es scheint ja Spaß zu machen, sonst würdet ihr ja nicht immer dahin gehen und hättet so tolle Projekte eben auch. Ihr seid nämlich nicht nur musikalisch aktiv, ihr seid auch sozial sehr engagiert. Das finde ich ganz klasse. Ihr singt regelmäßig für Seniorinnen und Senioren. Was bedeutet denn dieses Engagement, Conny?
Ja, also wir haben das Glück, dass wir seit circa 2 Jahren bei uns am ortsansässigen Wohnpark üben dürfen. Da haben wir ein wunderschönes Kaminzimmer und kriegen da also alle Möglichkeiten, die wir auch brauchen und auch genießen und schätzen. Und da ist natürlich bewohnt und von Bewohnern, die auch aus ihren Zimmern dann lauschen und hören, ach Mensch, da ist wieder was, und manchmal auch runterkommen und zugucken. Und da hatten wir uns überlegt, zusammen mit dem Heimleiter oder mit dem Wohnparkleiter, dass wir für die auch was machen wollen. Wir benutzen da quasi ihre Räumlichkeiten und die haben sich gefreut. Also das war wirklich ein ganz, ganz schöner Nachmittag. Und da bestand auch der Wunsch, dass sowas öfter stattfindet. Also wir werden jetzt vielleicht zu Weihnachten nochmal ein kleines Konzertchen da geben und auch die Senioren mitsingen lassen. Denn viele, die können singen und haben das früher mal gemacht, waren auch ganz begeistert. Vielleicht jetzt nicht so, dass sie im Chor mitsingen ständig, sondern einfach nur erkennen die Lieder. Und wir haben natürlich auch ein paar Wanderlieder, Volkslieder gesungen. Und das haben die alle am Tisch gesessen, haben mitgesungen. Das war richtig niedlich, richtig süß und die haben sich sehr gefreut.
Da passiert ja auch ganz viel. Viele, die oftmals gar nicht mehr groß sprechen, die fangen auf einmal wieder an zu singen und da kommen die ganzen Erinnerungen zurück. Also Musik macht ganz viel mit den Menschen. Und so Chor singen und mitsingen Konzerte, das ist auch wieder voll im Trend, oder Martin? Also die Leute haben wieder richtig Lust, auch im Chor zu singen. Oder wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Nachwuchssorgen oder könnt ihr euch eigentlich gar nicht retten?
Wir haben eigentlich bei den Frauenstimmen einen guten Zulauf. Bei den Männern ist es so ein bisschen saisonal. Also inzwischen haben wir Glück gehabt, dass wir eine ganze Riege neuer Bässe bekommen haben. Aber du hast recht, in den letzten Jahren hat sich da wieder etwas verändert. Also vor 30, 40 Jahren war ja in der gesamten Gesellschaft Singen ziemlich out. Das hat ja auch Gründe, die ich jetzt hier nicht näher erläutern will. Aber inzwischen haben wir durch unsere Arbeit, aber auch durch die Arbeit der Chorszene insgesamt und die vielen Festivals und die Projektchöre wieder eine ganze Menge in Bewegung gesetzt. Und das klappt zunehmend wieder besser. Und im Moment sind wir gut singfähig und das wird man hoffentlich am 30. November auch hören.
Gut singfähig, das habe ich auch noch nicht gehört, hört sich aber großartig an. Ihr seid ja auch weit gereist, also ihr seid bei der Landesgartenschau, ihr seid bei deutschen Chorfesten, ihr seid Frankfurt, Stuttgart, Leipzig, überall seid ihr unterwegs. Gibt es da irgendwas, wo du dich dran erinnerst, Martin, was so sich festgebrannt hat, was besonders lustig war oder was besonders aufregend war, vielleicht auch schiefgegangen ist?
Vor 2 Jahren war ja die Landesgartenschau in Bad Gandersheim. Und da gab es einen zentralen Tag, der Tag der Chöre. Und da haben wir, nicht als einziger Chor, sondern mit vielen anderen Chören des Niedersächsischen Chorverbands, drei oder vier verschiedene Bühnen bespielt. Und wir hatten, glaube ich, die meisten Auftritte. Wir waren wirklich mit vier Auftritten auf drei Bühnen dabei. Und das war so ein toller Tag, weil das erstmal ein schönes Gelände ist dort in Bad Gandersheim, aber auch weil wir so dieses Feedback sehr direkt bekamen. Die Leute, die da die Gartenschau besucht haben, sind ja vielleicht gar nicht unseretwegen gekommen, sondern weil sie diese schöne Schau sehen wollten und wurden dann den ganzen Tag damit Live-Musik beschallt und da kam immer sofort ein Feedback und anschließend nach dem Auftritt kommt man mit den Leuten ins Gespräch und erfährt, wie viele andere auch noch in Chören singen in diesem Lande. Also das war schon ein sehr, sehr schöner, erlebnisreicher Tag, der uns auch motiviert hat. Ich erinnere mich noch, als wir diese vier Auftritte absolviert hatten, da hat unser Ehrenvorsitzender, der inzwischen verstorben ist, so um die 90, knapp 90 war, meinte zu mir Martin am Ende, ach, jetzt können wir doch noch einen Auftritt machen, oder?
Ja gut, wenn es so viel Spaß macht, klar. Und singen ist ja immer toll und singen macht glücklich. Das gibt viele Forschungen, wo gesagt wird, wer singt, ist viel glücklicher und gesünder und fitter im Kopf. Also von daher, viele Leute sollen hoffentlich noch ganz viel singen. 50 Jahre habt ihr jetzt, die nächsten 50 Jahre kommen jetzt, Conny. Worauf freust du dich jetzt auf die nächsten Konzerte natürlich? Aber was soll noch passieren?
Was soll noch passieren? Also ich hoffe, dass es einfach so weitergeht, dass die Leute wirklich auch weiter Spaß dran haben. Natürlich ist es so, dass man manchmal Montagabend sagt, ach Mensch, eigentlich möchte ich, das Wetter ist nicht gut, ich möchte zu Hause bleiben und so. Aber wenn man dann da ist und wenn man gesungen hat, die anderen Leute auch wieder sieht und man hört es auch von den anderen Leuten, Mensch, ach schön, dass ich da war, oder das gibt einem einfach irgendwas, nicht? Das ist wirklich toll, wie du sagst, das macht glücklich und das lässt auch hoffen, dass es so weitergeht. Ob das nun 50 Jahre noch weitergeht oder 25, das ist ganz egal, aber man freut sich halt auch auf die Konzerte, auf die Proben, auf die vielen Sachen. Und wir unternehmen ja jedes Jahr was. Also es ist ja nicht so, dass mit Landesgartenschau zu Ende geht. Das nächste Chorfest kommt bestimmt. Und wir haben zum Beispiel jeden vierten Montag im Monat treffen wir uns auch nach dem Chor noch und sitzen zusammen. Und das sind so Sachen, das ist jetzt unabhängig davon, ob man jetzt weiter plant, 50 Jahre oder wie lange. Also es geht von Woche zu Woche und ist immer schön.
Ihr habt einen vollen Terminkalender, Martin. Worauf freust du dich jetzt die nächste Zeit?
Darauf, dass wir mutig genug sind, uns auch auf neue Sachen einzulassen. Wir überlegen gerade, weil ja unser Profilschwerpunkt auch geistliche Musik ist, im nächsten Jahr doch mal etwas Weltliches auszuprobieren. Und da sind wir gerade am gemeinsamen Beraten. Also das ist jetzt nicht so, dass ich mich da hinstelle und ein Dekret erlasse und sage, jetzt machen wir das und das, sondern das wird miteinander besprochen. Es werden gerade Vorschläge gesammelt und anschließend wird im Vorstand beraten, was wir denn nun weitermachen wollen. Und da wird natürlich auch darauf Rücksicht genommen, wie die Stimmungslage im Chor ist. Und natürlich kann man den Ablauf einer Chorprobe nicht demokratisch organisieren. Das würde ich gerne predigen, kann ich aber nicht, weil es nicht stimmt. Aber das Ganze drumherum kann man demokratisch machen. Und da sind wir auf einem guten Wege, gemeinsam zu so einem Konsens zu kommen. Und da lernen wir, glaube ich, alle sehr, sehr gut dran, wie so ein gemeinschaftliches Leben gut funktionieren kann.
Ganz kurz noch zum Schluss für den 30. November. Wie viele Karten gibt es noch? Kann man noch Karten kaufen?
Der Ticketverkauf hat gerade angefangen. Also jetzt, wenn man jetzt sich drum kümmert, dann geht das noch.
Also sollte man machen mit Pauken und Trompeten. 50 Jahre gibt es jetzt den Oratorienchor Burgwedel, also ein halbes Jahrhundert Musikgeschichte. Und wir haben ja gehört, es ist ein ganz besonderes Programm dann beim Jubiläumskonzert am 30. November. Also ich gratuliere euch natürlich ganz herzlich zum Jubiläum, bedanke mich bei Martin Lüssenhoop und bei Conny Lienau und freue mich, ja, wenn wir uns dann demnächst irgendwann mal wiedersehen, 75 Jahre Oratorienchor, oder?
Sehr gerne.
Treffen wir uns spätestens wieder. Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Am 6. November, da wird er verliehen, der NDR Sachbuchpreis 2025 und das bei einer festlichen Gala in Göttingen. Jetzt wurde die sogenannte Shortlist veröffentlicht, also die Finalisten unter den ausgewählten Sachbüchern. Drei Stück sind es und eins davon, Unversehrt, Frauen und Schmerz von Eva Bieringer. Andrea Schwietzer hat das Buch für uns gelesen.
Schon wieder Bauchweh, überall Schmerzen.
Meine Großmutter führte viele Jahre lang Tagebuch.
Nervenschock. Ich dachte, es ist aus.
Hauptsächlich ist ihr Tagebuch eins über ihre Leiden.
Geträumt von Sorgen und krank und allein sein.
Die Erinnerungen an die Großmutter stehen am Anfang dieses Buches. Ausgehend von ihren Leiden, die sie nie öffentlich zur Schau getragen hat, fragt Eva Bieringer, inwiefern weiblicher Schmerz systemisch ist. Der Blick in die Vergangenheit gibt erste Aufschlüsse.
Schon die alten Griechen hielten eine extrem schmale Taille für begehrenswert. Mitte des 19. Jahrhunderts galt ein Umfang zwischen 43 und 53 Zentimetern als Ideal.
Das Patriarchat, das männliche Begehren, hat Frauen seit jeher gelehrt, Schmerzen zu erdulden. Außerdem sind Frauen von Natur aus dazu verdammt, ein schmerzvolles Leben zu führen. Periodenschmerzen, Geburtswehen, Migräne, der erste oder überhaupt Sex. Eva holte mit dem Sündenfall den Schmerz in ihre Welt und die von Männern dominierte Medizin fand weitere Gründe, warum Frauenleben nun mal von Schmerz geprägt sind.
Während lange Zeit die Gebärmutter als Grundproblem galt, verlagerte sich der Fokus im 17. Jahrhundert erst auf das weibliche schwache Nervenkostüm, dann in Richtung Eierstöcke und Klitoris. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts sind es die Hormone.
Erzählen Frauen von ihrem Schmerz, wurden und werden sie oft als hysterisch abgetan. Weiblicher Schmerz wird nicht ernst genommen, schreibt Eva Bieringer.
Von 2400 Frauen mit chronischen Schmerzen geben 45% an, mindestens einmal von einem Arzt gehört zu haben, sie bildeten sich diese nur ein.
Chronische Krankheiten wie Endometriose oder Fibromyalgie, an denen Millionen von Frauen leiden, blieben lange unerkannt und werden selbst heute noch zu wenig erforscht. Das belegt die Autorin mit Zahlen und Fakten. Jene zu Schmerz in Verbindung mit Sexualität tun besonders weh. 33% der Frauen haben schmerzvollen, penetrativen Sex und nehmen ihn auch hin. Die Gründe sind vielfältig und teils schockierend.
Dry Sex meint die Praxis, das Scheidenmilieu mithilfe von Wurzeln, Steinchen, zerriebenen Kräutern, Nylonstrümpfen oder alten Zeitungen künstlich auszutrocknen. Grund ist, dass in Ländern wie Ghana und Malawi, aber auch dem westlich orientierten Südafrika herrschende Ideal der keuschen Frau, deren Unerfahrenheit sich durch eine besonders enge und trockene Vagina ausdrücke.
Frauen fügen sich allerdings auch selbst Schmerz zu. Auch die Autorin erzählt davon, wie sie ihren Körper ritzt, zu viel trinkt, ihn mit Sport gefährlich nah an seine Belastungsgrenze zwingt. Gründe sind der Wunsch nach Perfektion und Kontrolle.
In so vielen Bereichen ist unsere Macht stark eingeschränkt. In Bezug auf unsere Körper ist sie es nicht. Wenn es sowieso wehtut, dann wenigstens als aktiv handelndes Subjekt.
Es geht um die Geißelung des eigenen Körpers. Wie schlank, wie dick darf ich als Frau sein? Wie viele Falten darf ich haben?
Am Ende geht es eigentlich immer ums Gewolltwerden. Unsere Vorstellung einer begehrenswerten Frau basiert auf einem patriarchalen Ideal. Einer Frau, die wenig Raum einnimmt, die harmlos ist. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, einer sichtbar versehrten Frau.
Dagegen will sich Eva Bieringer wehren und ruft dazu auf, Schmerz nicht länger runterzuschlucken.
Lasst uns keine Angst haben, als unsympathisch, schwierig oder hysterisch wahrgenommen zu werden. Lasst uns hashtaggen und netzwerken, Petitionen starten und Parteien wählen, die unsere Interessen vertreten.
Vieles ist zum Glück im öffentlichen Diskurs angekommen, wird benannt. Etwa, dass alle 3 Tage eine Frau getötet wird, weil sie eine Frau ist. Femizide mitten in Deutschland. Oder dass alle 11 Sekunden irgendwo auf der Welt ein Mädchen beschnitten wird. Das alles in einem Buch zu lesen, ist dennoch schwer auszuhalten. Ein Buch, das in jeder Zeile schmerzt.
Und wer sich jetzt noch mal genauer über dieses Buch und alle anderen für den Sachbuchpreis Nominierten informieren möchte, der findet alles unter ndr.de/kultur.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstagabend. Der Maler Vincent van Gogh. Er entschloss sich erst mit 30 Jahren, endgültig Künstler zu werden. Und das in der niederländischen Provinz Drenthe, direkt an der Grenze zum Emsland in Niedersachsen. Dort wurde er zu dem Maler, den wir heute kennen. Jetzt wurde ein niederländischer Spielfilm in der niederländisch-deutschen Grenzregion gedreht. 23 Briefe von Vincent, so der Titel. Wir waren am Filmset und haben einige Stationen van Goghs besucht. Vor ziemlich genau 40 Jahren startete Sänger Mick Hagnell seine bemerkenswerte Karriere. Picturebook, so der Titel des Debütalbums seiner Gruppe Simply Red. Seit Erscheinen der Platte wurde sie rund 3,3 Millionen Mal verkauft. Und morgen kommt der rothaarige Sänger mit seiner Gruppe nach Hannover. Wir schauen heute Abend mal auf seine Anfangszeit in Manchester. Und wir machen Lust auf klassische Musik an ungewöhnlichen Orten. Genau das ist nämlich das Konzept vom Orchester im Treppenhaus Hannover. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier bei uns sind im Kulturspiegel von NDR 1 Niedersachsen. Vincent van Gogh. Bei diesem Namen, da fallen einem ja sofort klassische Motive ein. Verblühte Sonnenblumen oder das Weizenfeld mit Krähen. Es sind die Bilder, die van Gogh in den letzten Jahren vor seinem viel zu frühen Tod gemalt hat. Angefangen hat aber alles viel früher. Hin und her gerissen zwischen den Erwartungen seiner Familie und der eigenen Sicht auf die Welt, entschloss sich van Gogh erst mit 30 Jahren endgültig Künstler zu werden. Und das in der niederländischen Provinz Drenthe. Es liegt direkt an der Grenze zum Emsland in Niedersachsen. Dort wurde er zu dem Maler, den wir heute alle kennen. Überliefert ist dieser Findungsprozess in 23 Briefen, die Vincent van Gogh an seinen Bruder Theo schrieb. Und so heißt auch ein niederländischer Spielfilm, der in der niederländisch-deutschen Grenzregion gedreht wurde. 23 Briefe von Vincent. Jupp Wösten hat für uns das Filmset und einige Stationen van Goghs besucht.
Szene 64b, Shot 3, Take 2 und Action!
Ein frischer Samstagmorgen im Burtanger Moor im äußersten Westen Niedersachsens. Böen bis Windstärke 5 fegen den Hut des van Gogh-Darstellers immer wieder vom Lockenkopf. Am Himmel ziehen schwere Wolken wie hingetupft. Produzent Rolf Camus freut sich. Er möchte Kinobilder wie von van Gogh gemalt.
Also wir wollten da einen Film drüber machen, nicht nur über den Figur van Gogh, aber auch über das Landschaft, über die Leute, die hier leben und der ganze Geschichte darum.
Darum ging es dem Maler wohl auch. Van Gogh wollte das Unverstellte, den Alltag, Bauern und Arbeiter im Moor. Er zahlte den Einheimischen ein paar Gulden, damit er sie zeichnen durfte. Von Oktober bis Dezember 1883 war er hier.
Er hat schon schöne Abenteuer hat er erlebt. Das hat er auch aufgeschrieben in 23 Briefe, die er an seinen Bruder geschickt hat. Die sind noch bewahrt geblieben. Das alles hat er auch sehr viel über das Landschaft hat er erzählt.
Erst in den letzten Jahren entdeckten die Menschen in der niederländischen Provinz Drenthe nach und nach, was für eine Bedeutung ihre Heimat für van Gogh hatte. Ein Glücksfall, dass das alte Gasthaus, in dem der Maler lebte, nicht, wie mal geplant, abgerissen wurde. New Amsterdam heißt der Ort und das zweigeschossige Gebäude am kleinen Kanal ist heute das Van Gogh Haus. Ein kleines Museum, zwar ohne Originalgemälde des Künstlers, aber das kleine Zimmer, in dem er wohnte, ist erhalten geblieben und das Highlight des Hauses. Etwa 12 Quadratmeter, das schmale Bett mit der rot geblümten Wäsche rechts, ein Schreibtisch gegenüber, darunter ein Stöfchen für warme Füße. Nicht mehr alles ist original, aber alles stammt aus der Zeit um 1880. Ein Blick aus dem Fenster öffnet die Sicht auf eine Klappbrücke über den Kanal. Den Vorvorgänger dieser Brücke hat van Gogh auch gemalt. Das Bild hängt in einem Museum in Groningen. Die Kopie steht auf einer Staffelei hier im Zimmer. Man könnte meinen, Vincent komme jeden Moment durch die Tür herein, findet Daniel van der Ark, die hier schon hunderte Besucher durchgeführt hat. Und alle wollen wissen, warum van Gogh ausgerechnet hierher kam, um seine Bestimmung zu suchen.
Ja, er hat viele Freunde, auch Malern, und er hat ihm empfohlen, nach Drenthe zu fahren. Das Landschaft ist sehr schön und für Maler sehr fabelhaftig. Und er wollte ja auch andere Maler treffen, zum Beispiel Max Liebermann auch.
Aus diesen Treffen wurde nichts, aber Vincent freundete sich mit der Tochter seines Vermieters an. Sie zeigte ihm die Gegend. Die Kirche von Zwelo, die heute noch genauso steht, wurde für ihn zum Motiv. Und immer wieder Landschaften. Die Weiten des Burtanger Moores sind hier zwar fast komplett verschwunden, aber das niederländische Filmteam ist auf der deutschen Seite der Grenze fündig geworden.
Also das ist eher für uns eine große Schatztruhe in Deutschland, wenn man sieht, was hier noch ist.
Nach 3 Monaten, Anfang Dezember 1883, verließ van Gogh Drenthe. Er hatte kein Geld mehr. Womöglich drückte der trostlose Spätherbst auf seine Stimmung. Trotzdem, so glauben es die Filmemacher, haben diese 3 Monate das Leben von van Gogh grundlegend beeinflusst.
Das war für den eine sehr entscheidende Zeit. Danach hat er sich entschlossen, richtig Künstler zu werden.
Hunderte Gemälde und mehr als 1000 Zeichnungen umfasst das bekannte Werk des Malers. Und das, obwohl er nur 7 Jahre nach seiner Zeit in Drenthe stirbt. Zu Ehren kommt er posthum. Zu entdecken ist Vincent van Gogh bis heute.
Gemeinsam mit Ihnen durch den Dienstagabend. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Es ist wirklich kaum zu glauben, vor ziemlich genau 40 Jahren startete Sänger Mick Hucknall seine bemerkenswerte Karriere. Picture Book, übersetzt Bilderbuch, war das Debütalbum seiner Gruppe Simply Red. Seit Erscheinen dieser Platte wurde sie rund 3,3 Millionen Mal verkauft. Und jetzt kommt der rothaarige Sänger mit seiner Gruppe nach Hannover. Bevor NDR 1 Niedersachsen ihn morgen in der ZAG Arena präsentiert, erinnerte er sich im Gespräch mit Uli Kniep an seine Anfangszeit in Manchester.
Okay, let's go way back now. We'll go back to 1985. I was in Hilversum recording my very first album. This is the title track of that album. The song is called Picture Book.
Many types came to see the picture.
Das erste Album nahm Sänger Mick Hucknall mit seiner Band Simply Red im Oktober 1985 in den Niederlanden auf. Erst kurz zuvor war ihm bewusst geworden, dass er eine außergewöhnliche Stimme hat.
I didn't actually think much about my voice until 1984, 1985. When people would say you have an exceptional voice.
Anfangs habe ich meine Stimme gar nicht bewusst wahrgenommen. Zu Zeiten von Punk wurde ja mehr geschrien als gesungen.
In the time of punk really people were shouting, you know, they weren't really singing. It was like rah, rah.
Erst ab 1984 habe ich meine Stimme bewusst eingesetzt.
Kind of a responsibility to push my voice in a singing style.
Holding back.
Kaum zu glauben, aber wahr, Mick Hucknall sang zuvor in einer Punkband namens The Frantic Elevators und Holding Back the Years war einer der ersten Songs, die er schon als 17-Jähriger schrieb. Als er den Titel endlich für eine Platte aufnahm, klangen Stück und seine Stimme ganz anders. Hucknall war zu einem weißen Soul-Sänger mutiert.
Come to my aid, you're sweet as everything.
Neben den Soul-Platten aus Detroit aber beeinflussten ihn vor allem die Beatles und Rolling Stones. Sie ersetzten in gewisser Weise ein Musikstudium.
I never studied music academically, but I've loved music since I was 5, 6 years old. I studied very much the music of the Beatles when I was like.
Nein, ich habe nie Musik studiert, aber ich habe seit frühester Kindheit aufmerksam zugehört, besonders den Beatles. Und das erste Album, das ich selber gekauft habe, war Sticky Fingers von den Rolling Stones. Über sie habe ich all die alten Bluesmusiker kennengelernt. Da war ich 11, 12 Jahre alt.
I bought my first album when I was 11 in 1971 and that was a Stones record called Sticky Fingers. And then I bought Howlin' Wolf and Sonny Boy Williamson. So I discovered black music through them and also through the Motown hits.
All diese Einflüsse ließen Mick Hucknall zu einem der besten weißen Popsänger reifen und die Hits des Debütalbums sind auch 40 Jahre später noch Teil des Repertoires von Simply Red.
It's all I have to say, yeah.
Ich freue mich sehr, dass Sie den Abend heute hier bei uns sind im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Es ist immer spannend, vor allem fürs Publikum. Klassische Musik an ungewöhnlichen Orten. Das ist nämlich das Konzept vom Orchester im Treppenhaus Hannover. Zu erleben momentan beim 11-tägigen Treppenhaus-Festival. In der Markuskirche gab es zum Beispiel statt der üblichen klassischen Bestuhlung ganz viel Freiraum. Zudem stellte das Orchester seine digitale Plattform Treppenhaus Cloud vor, mit der es sich stärker mit dem Publikum vernetzen will.
Wenn ich auf meinem Startbildschirm bin, dann sehe ich ganz zentral auf jeden Fall unseren Feed.
Nicole Böber vom Treppenhausorchester hat ihr Handy gezückt und sich auf der digitalen Plattform Treppenhaus Cloud eingeloggt. In der Mitte erscheinen Fotos von einem spacig gestalteten Raum im 6. Stock eines Hotels, in dem am Abend gefeiert wird, und von zwei Musikern, die sich im Liegestuhl vor einem Konzert entspannen. Neben Veranstaltungen und Orchesterinfos kann man hier das Orchester kontaktieren, sich mit anderen Nutzern austauschen und vernetzen.
Die Leute sollen die Gelegenheit bekommen, miteinander, aber auch mit uns in Kontakt zu sein. Das heißt also, die Emotionen und Eindrücke, die durch so ein Konzert geschaffen werden, die schaffen ja die Verbindung. Also es macht ja was mit allen, die dabei sind. Es macht nicht mit jedem das Gleiche, aber sich darüber auszutauschen, ist natürlich eine Basis einfach, die man dann schon gemeinsam hat in dem Moment.
Hügge heißt das Konzert in der Markuskirche in Hannover. Gemütlich gemacht hat es sich das Publikum mitten im Kirchenraum rund um die neuen Musikerinnen und Musiker mit Isomatten, Decken und Liegestühlen. Die Musik stammt von Kostia Rapoport, der viel fürs Theater komponiert. Immer wieder tauchen jazzige Rhythmen auf, Elemente der Minimal Music verbinden die unterschiedlichen Passagen. Über die Treppenhaus-Cloud zukünftig Rückmeldungen der Besucher zu bekommen, ist für Fagottist Peter Ammann eine schöne Aussicht.
Es gibt viele Leute, die wir wirklich persönlich kennen, weil die regelmäßig zu Konzerten kommen. Und jetzt auch schon, obwohl wir die App erst gestartet haben, gab es da vorher schon ein paar Leute, die sich bei den Konzerten, die waren, angemeldet haben. Und es gibt schon einen regen Austausch. Es gab schon ganz viele Fragen, die gestellt wurden. Was das Besondere am Orchester im Treppenhaus ist oder was wir uns wünschen würden, wenn wir ganz viel Geld hätten und einfach machen können, was wir wollen damit. Und das ist ganz schön für uns, weil man macht sich dann nochmal andere Gedanken. Man sieht, was die Leute interessiert auch.
Entspannend und inspirierend hat eine Nutzerin als Kommentar zum Hügge-Konzert in der Treppenhaus-Cloud geschrieben. Energie pur teilt eine andere mit. Und auch vor Ort ist die Beurteilung der Besucher überwiegend positiv.
Es war so ein Mix aus anderer Musik, heimelig und das alles 2 Minuten fußläufig von zu Hause.
Es hat so ein bisschen Camping-Atmosphäre, finde ich, aber irgendwie war es dann doch ganz entspannt und schön.
Und man konnte sehr gut so die einzelnen Musikerinnen und Musiker beobachten im Prozess.
Sich über die Musik zu verbinden, vielleicht auch neue Gruppen zu bilden, die gemeinsam Musik machen, das ist die Hoffnung, die das Orchester im Treppenhaus auch mit seiner neuen Plattform verbindet. Community Music nennt sich das Konzept, das in Deutschland immer populärer wird. Doch der gemeinschaftsstiftende Gedanke, der käme auch aus dem Orchester selbst, sagt Nicole Böver.
Agnes Bührig über das Treppenhaus-Festival. Es geht noch bis zum 2. November mit Konzerten in Hannover, Hamburg und Neustadt am Rübenberge. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend, ja, eine Stunde, die geht immer so ratzfatz vorbei. Es war schön, dass Sie mit dabei gewesen sind und ich freue mich natürlich schon auf kommenden Dienstag. Da hören wir uns dann wieder mit ganz viel Kultur. Und jetzt geht es hier weiter bei NDR 1 Niedersachsen mit einem traumhaften Abend. Ich hoffe, Sie bleiben dabei. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.